Tatort Ostschweiz. Die FM1-Moderatorin Katharina Mistakidis redet mit Redaktorinnen und Redaktoren vom Tagblatt über Kriminalfälle, die die Region bewegen.
Unseren heutigen Fall kennen die einen wahrscheinlich noch als St. Galler Moscheemord. Und über den rede ich heute mit Natascha Arsic. Du hast den Fall als Journalistin beim St. Galler Tagblatt behandelt. Warum hast du genau diesen Fall für Cerido Tatort Ostschweiz aufgearbeitet?
Weil mir der Fall halt einfach auch noch so präsent war. Der ist noch nicht so lange her, der ist im 2014 passiert. Und ich bin zu Gosa aufgewachsen, habe hier die Moschee eigentlich noch gar nicht gekannt, bis sie dann in den Schlagzeilen war. Und wo es dann darum ging, etwas auszuwählen, ist der mir gerade in den Sinn gekommen.
Bevor wir jetzt aber über den Moscheemord reden können, der ist ja wie so ein zweiter Teil, ein zweiter Akt von dieser Geschichte. Müssen wir ganz am Anfang gehen, von der Freundschaft von Adnan und dem Dardan. Wir nennen die beiden Männer so, die Namen sind geändert. Für den Podcast sind es der Adnan und der Dardan und das sind Kinderfreunde.
Ja, die beiden kennen sich schon von klein auf und sie sind später auch Arbeitskollegen gewesen, also sind miteinander gross geworden.
Ich stelle mir das so schön vor, so sind zwei albanischstämmige Familien, ist sicher immer viel los gewesen, viele Leute, man trifft sich, so ein freudiges Aufwachsen von diesen zwei Buben.
Ja, so stellt man sich da eigentlich vor, in so Grossfamilien, wo immer viel los ist, wo man viel miteinander hockt und viel Zeit miteinander verbringt.
Sie sind Kinder- und Jugendfreunde gewesen und eben, wie du sagst, später auch Arbeitskollegen. Sie haben viel Zeit miteinander verbracht, auch Freizeit.
Genau, bis es zu einem Bruch kam, ist in dieser Freundschaft im 1997.
Und der ist in der Freizeit passiert. Nimm uns mit zu dem verhängnisvollen Tag am Wallensee am 23. Mai 1997.
Da haben sich der Adnan und der Dardan getroffen am Wallensee. Mit dabei war auch der Bruder von Adnan. Und da ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen zwischen den drei Männern. Warum genau, weiss man nicht. Auf jeden Fall hat der Dardan sowohl den Adnan mit dem Messer verletzt, als auch dem seinen Bruder. Und der Bruder ist so schwer verletzt worden, dass der verstorben ist.
Also es war ein völliger Bruch gewesen zwischen diesen Familien, oder hat es nach einer gewissen Zeit auch wieder eine Annäherung gegeben? Weil man kann ja nicht von einem Mord reden. Es ist ja nicht sozusagen geplant und absichtlich passiert.
Nein, laut Akten nicht. Das Gericht hat geurteilt, dass das in Notwehr passiert ist.
Also der Dardan hat in Notwehr gehandelt.
Genau. Und ja, die Freundschaft war nachher vorbei gewesen. Also die zwei Familien haben sich nie mehr versöhnt.
Gut, dazu müssen wir vielleicht noch wissen, dass es nach albanischem Recht auch Blutrache gibt, also im Kanun ist die überliefert. Das schwebt für mich so ein bisschen immer mit, ab dem Zeitpunkt, wo der Dardan Adnan, seinen Bruder, so schwer verletzt hat, dass der noch gestorben ist. Die Vermutung von der Blutrache, kannst du uns da dazu?
Ja, also zuerst mal die Erklärung vom Kanun, das ist ein albanisches Gewohnheitsrecht. Da drin sind alle Regeln vom gesellschaftlichen Zusammenleben festgehalten. Also unter anderem auch Hochzeiten oder wie Begräbnisse ablaufen, was Erbschaften anbelangt und halt eben auch die Blutrache. Und Blutrache bedeutet eigentlich, dass die Verwandten von einem Mordopfer sich an einem Mann von der Täterfamilie dürfen rächen. Und die Rache hat klare Regeln. Und wichtig ist auch noch, dass Frauen und Kinder von dieser Blutrache ausgenommen sind. So, und die Staatsanwaltschaft hat da nachher auch festgehalten. Sie hat gesagt, dass der Adnan nie hätte können ertragen, dass der Dardan freigesprochen worden ist von dieser Tat in Wallenstadt.
Dann gibt es einen Sprung, wie wir gesagt haben, die zwei Familien haben sich nicht mehr versöhnen lassen. Auch mehrere Versuche, die es gegeben hat, sind gescheitert. Mittlerweile ist es 2014 und der Adnan, der lebt mit seiner Familie in Sagans. Es ist ein ganz normaler Morgen.
Ja, der Adnan steht auf an dem 22. August 2014. Er fährt seine Frau zur Arbeit und bringt seinen Sohn in die Schule. Nachher kommt er heim und er kann nicht aufhören, an den Dardan zu denken. Und er hat das Gefühl, er muss jetzt auf Winkel gehen und er muss mit dem Mann reden.
Du sagst jetzt, er hat das Gefühl, hat er das in den Akten so beschrieben oder respektive in seiner Aussage selber so gesagt?
Ja.
Er hat immer die Gedanken gehabt.
Genau, er hat ausgesagt, dass er viel von dem Dardan geträumt hat. Er sei mit dem Trauma erschienen. Er hat das Gefühl gehabt, dass er ihm irgendetwas noch mitteilen will und dass er darum ihn besuchen muss.
Und der Adnan ist mit dem Gefühl ins Auto gestiegen. Mhm. Er hat gewusst, in dem Fall, dass er den Dardan antreffen kann beim Freitagsgebet.
Ja, was noch wichtig ist zu sagen, ist, dass der Adnan auch noch vor Gericht ausgesagt hat, eine Stimme hat ihm gesagt, er solle Waffen mit dort annehmen. Also er ist, bevor er seine Wohnung verloren hat, ist er noch rasch in den Keller, hat seine Waffe aus einer Schachtel geholt, hat die eingepackt, ist ins Auto gestiegen und ist auf Winkel gefahren.
Im Gegensatz zu dieser Tat am Wallensee tönt das für mich schon viel mehr nach Vorsatz und Planung. Also wenn ich mit jemandem rede, wieso nehme ich die Waffe mit?
Ja, das sagt die Staatsanwaltschaft auch. Sie ist davon ausgegangen, dass Adnan vorsätzlich gehandelt hat und darum die Waffe mitgenommen hat. Dann.
Was sagt er selber zu dem Vorwurf?
Ich war nicht selber am Gericht gewesen. In den Unterlagen steht eben einfach beschrieben, dass er eine Stimme gehört hat, die ihm gesagt hat, er soll das machen.
So ist er von Sagans in die Moschee auf Winkel gefahren. Dort war eben das ganze Freitagsgebet im Gang gewesen. Für die unter uns, die jetzt nicht gerade so geläufig sind mit dem Freitagsgebet, das, alles, was ich weiß, ist, es sind zwei Teile.
Genau, also das Freitagsgebet ist aufgeteilt in zwei Teile. Es gibt eine Pause in der Mitte und da steht eigentlich im Gebetsraum, kann man sich vorstellen, der Gebetsraum in Winkel ist ausgelegt mit Teppich. Vorne da gibt es einen Rednerpult, wo einmal der Imam sein Gebet erzählt und die Gläubigen hocken vorne dran und lassen ihm zu.
Also so ein normales Freitagsgebet. In der Moschee haben sich die Gläubigen getroffen, miteinander austauscht, geschwätzt eben, und sind zu dem Freitagsgebet im ersten Teil. Und bei all dem, also bei der ersten Hälfte, ist der Adnan dabei gewesen.
Genau, also er ist vor Ort gewesen. Ja. Er ist dort reingekommen, er hat sich einfach hineingesetzt und hat das Gebet gelesen. Und der Dardan ist auch vor Ort gewesen. Er ist vorne dran in der Nähe von meinem Mann gehockt, so wie immer.
Die beiden Männer sind sich nicht aufgefallen. Die sind offenbar nicht. Oder
das ist eine gute Frage. Ja. Vielleicht sind sie sich auch aufgefallen, aber man hat nicht das Gleiche tun. Mhm. Vielleicht hat man einfach im Rahmen von dem Gebet respektvoll miteinander sein und hat einfach einander sein lassen und das Gebet.
Es ist ja eine Moschee, es ist ein sozusagen heiliger Ort. Also man geht dort für das Freitagsgebet an und eigentlich für nichts anderes.
Genau.
Dann ist die Pause gekommen. Der Adnan hat aber, habe ich nachgelesen, kurz vor der Pause noch den Raum verlassen.
Er hat während der Pause den Raum verloren. Mhm. Er ist runter zu seinem Auto und hat die Waffe geholt und ist dann zurück in die Moschee für die zweite Gebetshälfte.
Und die hat er also so einfach mit Waffe im Hosenbund ganz normal sozusagen mitgemacht?
Ja.
Oder ist da etwas, gibt es Aussagen, dass irgendetwas vorgefallen ist schon?
Nein, zu dem gibt es noch keine Aussage. Also er hat die, glaube ich, wirklich einfach geholt. Warum er das erst dann gemacht hat, weiß ich auch nicht. Aber er hat die geholt, ist hingehockt und hat fast bis zum Schluss das Gebet normal weitergelassen.
Und dann kommt der unglaubliche Augenblick.
Und dann steht er auf, er läuft hinter den Dardan. Etwa 2 bis 3 Meter hinter ihm ist er hingestanden und hat die Waffe gezückt und er hat 7 Mal auf ihn geschossen.
Aus nächster Nähe.
Und der Dardan ist sofort tot gewesen.
In meiner Vorstellung ist es, wie muss das sein, wenn man in diesem Freitagsgebet sitzt und bis dahin ist alles wie immer. Jeder ist mit sich und seinen Gedanken und seinem Gebet beschäftigt. Bis auf das Mal jemand aufsteht und einfach unvermittelt hinter jemand steht. Ich hätte Panik sofort.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Panik ausgebrochen ist in dem Moment. Die Leute waren auch schockiert, die vor Ort waren. Sie haben dann auch gesagt, dass der Adnan sich umgedreht hat, nachdem er abgedrückt hat und zu den Leuten gesagt hat, er müsse euch keine Sorgen machen, es geht doch nicht um euch, es ist eine Sache zwischen uns.
Und dieser Satz, könnte ich mir vorstellen, ist für die Staatsanwaltschaft im späteren Prozess auch wieder eher ein Indiz dafür gewesen, dass das geplant war.
Ja, es ist für sie auch vor allem ein Indiz dafür gewesen, dass es da um Rache geht. Also, dass der Adnan sich für seinen toten Bruder gerecht hat.
Was haben die Gläubigen gemacht?
Sie sind teils rausgestürmt und der Adnan ist aber ganz ruhig geblieben. In der Anklageschrift steht, der Mann hat sich nach dem gewaschen, hat ein bisschen Wasser getrunken und hat dann noch ganz ruhig auf die Polizei gewartet.
er hat gewusst, wer ihn wird erwarten. Er hat nicht probiert zu flüchten, oder?
Nein, er hat gewusst, was ihn erwarten wird. Und er hat sich dann auch ganz normal abführen lassen.
Das alles wissen wir eben, weil er sich ganz normal abführen lassen hat. Und er hat nachher auch kooperiert, also er hat eine Aussage gemacht bei der Polizei. Er hat nicht es abgestritten, oder er hat seine Tat.
Genau. Er hat sie gestanden. Und ja, er hat auch nicht probiert zu flüchten. Also, ja, ziemlich krass, wenn man denkt, was für ein chaotischer Moment da vermutlich war in dem Gebetsraum und dass er dann noch einfach ja, gewartet hat, bis die Polizei gekommen ist. Und die Polizei war aber relativ schnell vor Ort. Ja.
Die El-Hidadje-Moschee, wenn man weiss, die ist irgendwie mitten in Winkeln. Dort, wie du jetzt sagst, war die Polizei sehr schnell vor Ort gewesen und man wechselt jetzt sozusagen vom Adnan, der immer noch nach dem Handwaschen und Wassertrinken ganz ruhig in der Moschee steht, zu der Geschichte der Polizei. Da ist nämlich die Polizei wahnsinnig schnell vor Ort gewesen, weil sie sind gerade direkt in der Nähe gewesen.
Ja, und zwar war die Polizei eigentlich auf dem Weg gewesen, zu einer Kreuzung. Sie wollten ein Lichtsignal überprüfen. Und dann nachher ist eben der Funkspruch gekommen, dass sie ausrücken zu dieser Moschee.
Wir nennen den Polizist Lukas Meyer in diesem Podcast. Er hat den Funkspruch gehört als relativ junger, unerfahrener Polizist damals.
Ja, der Lukas Meyer war damals erst 25 und erst seit 3 Jahren aus der Polizeischule. Und sein Arbeitskollege war auch nicht sehr viel länger im Einsatz gewesen. Und ja, dadurch, dass sie gerade in der Nähe waren, sind sie auch diejenigen gewesen, die gerade die Ersten vor Ort waren.
Also vom Kontrollieren von einem Lichtsignal aus so, wie ich finde, trivialer Polizeiarbeit wird man rausgerissen. Der Lukas muss sofort umschalten im Kopf. Du hast mit ihm ein Interview machen. Was hat er dir über den Moment gesagt, wo sich alles ändert? Der Einsatz, die Art des Einsatzes.
Er hat zu seinem Kollegen gesagt, habe ich da richtig gehört, ist da wirklich dort? Der Lukas Meyer hat damals in der Nähe gewohnt, also im Quartier Winkle, und hat darum gerade gewusst, wo die Moschee sich befindet. Sein Arbeitskollege hat keine Ahnung gehabt, dass es überhaupt eine Moschee gibt in St. Gallen. Ja. Und darum sind sie halt sehr schnell vor Ort gewesen und es ist gar nicht viel Zeit geblieben, um sich wirklich darauf vorzubereiten. Also der Lukas hat mir erzählt, sie mussten einfach funktionieren in dem Moment, wie es halt so oft sieht in dem Job. Und man wird halt einfach ins kalte Wasser geworfen. Und sie haben sich einfach noch rasch abgesprochen, wer welche Rolle einnimmt vor Ort, dass sie gut aufeinander schauen und dass sie sich nicht aus den Augen lassen und dass der Eigenschutz einfach Priorität hat.
Innerhalb von Sekunden, Minuten werden so Sachen entschieden, gehen da in einem ab, weil die beiden Polizisten sind Minuten nachdem sie alarmiert worden sind, schon bei der Moschee eingetroffen.
Genau, 2 Minuten Zeit haben sie gehabt, um sich darauf vorzubereiten.
Ich stelle mir vor, das Polizeiauto rast an, Blaulicht-Sirene, draussen stehen ja wahrscheinlich Leute, wie du gesagt hast, es sind Leute aus der Moschee geströmt, weil sie Angst haben trotzdem. Jetzt kommen sie dort an und dann musst du dort rein, ohne dass du weißt, was ganz genau auf dich wartet oder wer oder was noch los ist.
Ja, der Lukas hat erzählt, sie hätten noch kurz gehorcht im Moment, bevor sie ausgestiegen sind, haben gehört, ob noch weitere Informationen reinkommen per Funk, ob noch weitere Patrouillen aufgeboten worden sind. Wie gesagt, er ist ein junger Polizist, sein Arbeitskollege hat nur ein Jahr mehr Berufserfahrung. Und spannend ist auch noch, dass er mir erzählt hat, bevor er ausgestiegen ist, bevor er zu dem Einsatz gegangen ist, hat er sich selber gesagt, ich gehe da jetzt lebendig rein und ich komme da wieder lebendig raus. Das ist ein Spruch, den er mal in einem Film gehört hat und den er sich auch heute noch oft sagt vor Einsätzen.
So ein Mantra vor dem Einsatz.
Genau.
Und dann gehen sie in den Gebetsraum rein.
Genau. Und dort drin findet sie das Opfer vor, wo natürlich leblos am Boden liegt.
Wo ist der Täter? Wo treffen sie den Adnan an? Weil es kommt ja dann, wie wir vorher gesagt haben, zu einer relativ reibungslosen Verhaftung.
Er wartet vor der Eingangstür auf die Polizisten. Und in der späteren Berichterstattung ist gestanden, die Polizei hat den Adnan mit einem Sack über dem Kopf abgeführt. Und dann war relativ schnell Verstärkung also vor Ort gewesen. Also da waren zivile Fahnder, Ermittlung von der Kriminalpolizei, Forensiker. Und man hat dann die weiteren Personen, die in der Moschee waren, hat man abgeführt für Befragungen.
Aus diesen Befragungen weiss man eben auch ganz genau wie das dort abgelaufen ist.
Genau.
Da hat man dann können abgleichen, die verschiedenen Aussagen. Jetzt, wenn die zwei Polizisten, zuerst sind sie einfach allein gewesen und haben ja eben nicht gewusst, was das passiert. Und dann, wenn aber dann das ganze Team da ist, stelle ich mir vor, ist da auch eine gewisse Erleichterung, also für die Polizisten selber und auch für die Leute außenrum, wenn dann einfach so das ganze Aufgebot da ist.
Ja, der Lukas hat selber auch gesagt, es sei ein gutes Gefühl, dass man weiss, dass Verstärkung vor Ort ist. Aber auch sonst ist eigentlich aus seiner Sicht, auch wenn es ein tragischer Fall war, sei alles relativ ruhig gelaufen. Also es ist aus seiner Sicht ein guter Einsatz gewesen. Und er hat auch nicht wirklich Angst gehabt vor dem bevorstehenden, also vor dem Einsatz, aber Respekt. Also er hat mal wie beschrieben, dass sein Körper reagiert hat. Es hat sich innerlich so wirklich alles zusammengezogen bei ihm. Aber er ist sehr ein rationaler Mensch. Also ihm ist wie bewusst gewesen, so Reaktionen können vorkommen, das ist normal. Aber genau, ich gehe da jetzt lebend rein und ich komme lebend wieder raus. Und so war es auch gewesen.
Wenn du mit ihm geredet hast, als was für ein Mensch würdest du ihn beschreiben?
Überraschend ruhig, muss ich sagen. Also ich habe jetzt gedacht, wenn mir so etwas passieren würde, wäre ich glaube emotional völlig aufgebracht. Da würde mich glaube recht prägen. Aber er sagt, er kann da gut trennen. Also arbeiten ist für ihn arbeiten. Und wenn er heimgeht, dann bleibt er dort. Dann nimmt er da nicht mit heim. Obwohl er eben dort mal im Winkel gelebt hat. Also das heisst, er ist schon nachher mehrmals an dieser Moschee vorbeigelaufen. Hat ihn da psychisch nicht so mitgenommen. Also er hat auch nicht psychische Hilfe benötigt weiterhin. Also eben, er hat es halt einfach als guten Einsatz in Erinnerung mit guten Abläufen und ist jetzt wie eigentlich erprobt in so einem
Härtefall. So tragisch, wie es war, aber für ihn als dort mal junger Polizist, er hat eine gute Erfahrung gemacht in seiner Arbeit.
Genau, wichtige Erfahrung. Ja.
Du sagst jetzt, er kann beruflich und privat gut trennen. Es gibt aber einen Punkt, wo sich das gleich ein bisschen, vielleicht nicht gerade vermischt, aber wo das ein bisschen die Grenzen verschwimmen. Das ist nämlich in einem Traum vom Polizist Lukas Meyer.
Mhm, genau, und zwar hat er mir erzählt, ein paar Wochen vor dieser Tat hat er geträumt, dass er in die Moschee gehen muss, intervenieren. Er hat nicht gewusst, warum, aber er hat bloß geträumt, dass es etwas Gröbers war. Und an dem 22. August 2014 hat sich sein Traum bewahrheitet.
Also nicht nachher hat sich da in seine Träume geschlichen, sondern eigentlich vorher.
Im Voraus sozusagen. Hat er davon geträumt.
Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Adnan. Verhaftet worden, widerstandslos, wenn man das so plakativ sagen kann. Er hat eine Aussage gemacht, mehrere Zeugen hat man können befragen. Mhm. Der Fall müsste ein klarer sein, wenn es zum Prozess kam.
Ja, ist auch gewesen. Das Kreisgericht St. Gallen hat Adnan zu 18 Jahren verurteilt, und zwar wegen Mord, Gefährdung vom Leben und mehrfachen Vergehen gegen das Waffengesetz. Und Adnan ist dann aber in die Berufung gegangen. Er hat eine deutlich tiefere Strafe verlangt. Und zwar hat er 10 Jahre verlangt. Das Kantonsgericht
ist... Mit welcher Begründung eigentlich?
Er hat gesagt, das sei kein Mord gewesen, sondern vorsätzliche Tötung. Das Kantonsgericht ist aber nicht darauf eingegangen. Es hat die Tat weiterhin als Mord qualifiziert und hat sogar im Urteil festgehalten, dass der Beschuldigte besonders skrupellos gehandelt hat. Es hat aber seine Haftstrafe um 2 Jahre gesenkt, also auf insgesamt noch 16 Jahre Freiheitsstrafe. Und zwar wegen dem Umstand, dass er da dann den Bruder von Adnan Dotsmal 1997 in Wallenstadt getötet hat.
Ein gewisser Zusammenhang.
Genau. Und die Staatsanwaltschaft hat darum die ganze Sache so schön als Drama in 2 Akte bezeichnet.
Tatort Ostschweiz, eine Zusammenarbeit vom St. Galler Tagblatt und FM1.